The Beauty Doctors.
The Beauty Doctors. Der Rosenpark-Klinik-Podcast. Mit Dr. Sonja Sattler.
The Beauty Doctors.
Willkommen bei The Beauty Doctors, dem Podcast der Rosenpark-Klinik. Ich bin Dr. Sonja Sattler. Heute geht's um das Thema, was ganz viele Menschen beschäftigt. Nicht nur optisch, sondern auch sehr emotional, das Thema ästhetische Liposuktion. Und bei mir ist heute eine Kollegin, die sich in diesem Bereich wirklich auskennt. Sie ist seit 27 Jahren in der Rosenpark-Klinik und sie hat sicherlich 6000 Liposuktionen in der ästhetischen Medizin durchgeführt. Dr. Birgit Buchs, meine liebe Birgit, es ist sehr, sehr schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen. Auch von mir und vielen Dank, dass ich hier sein darf und heute über ein so wichtiges Thema mit vielen Fragen, mit vielen offenen Fragen und mit vielen Mythen mit dir sprechen darf.
Ja, es ist toll, dass wir endlich mal öffentlich darüber sprechen, weil man muss ganz ehrlich sagen, Körperformung, da ist ganz viel quer in den Medien und man denkt immer, oh Gott, das ist nichts für mich oder ich traue mich nicht, das ist ja eine OP. Und auf der anderen Seite gibt es die ganz große Gruppe, die sagt, mach doch lieber Sport, da kriegst du deine Reithose doch auch weg. Oder Hollywood-Stars, die haben sich irgendwie übertrieben behandeln lassen. Aber wir wissen eigentlich, dass die Patienten unsere Patienten ganz normale Menschen sind wie du und ich. Wie oft hast du das denn, dass diese Klischees auf dich eintreffen, von wegen, mach doch mal Sport oder iss doch nicht so viel?
Zum Glück immer weniger. Die Patienten erscheinen mir doch immer mehr aufgeklärt und haben sich schon viele Jahre, bevor sie überhaupt zu uns kommen und einen Beratungstermin vereinbaren, haben sich schon viele Jahre vorher mit dem Thema auseinandergesetzt, haben schon vieles probiert, haben Sport gemacht, haben Diäten gemacht und letztendlich haben sie dann für sich beschlossen, jetzt lasse ich mich einfach mal beraten, lass mich informieren, ist das was für mich, ist das eine Möglichkeit für mich, ein harmonischeres Körperbild zu bekommen.
Genau. Und man muss ja sagen, diese Patienten, die sind ja nicht dumm. Die haben ja einfach das Pech gehabt, dass sie genetisch anders proportioniert sind.
Genau.
Das ist ja die ästhetische Liposuktion.
Man kann uns Frauen eigentlich auch in zwei Formen unterteilen. Es gibt den Oberschenkeltyp und es gibt den Bauchtyp. Und das sind Dinge oder Areale, die sich auch durch Sport überhaupt nicht beeinflussen lassen. Auch wenn du abnimmst, wird der Rest, der abnehmbar ist, also wenn du ein Oberschenkeltyp bist, bleibt der Oberschenkel und du kriegst von alleine keine schön proportionierte Figur.
Also die Proportion bleibt, egal wie dünn oder dick du bist, egal wie viel Sport du bist.
Ja.
Du kannst also nicht gezielt nur am Bauch abnehmen.
Nein.
Das geht nicht. Das stimmt. Ja. Jetzt erzähl mir doch mal so ein bisschen, liebe Birgit, aus deiner alltäglichen Arbeit. Wie geht das denn eigentlich, so eine ästhetische Liposuktion?
Naja, am Anfang steht wirklich erstmal eine ausführliche Beratung, dass ich mir den Patienten auch komplett anschaue. Viele Patienten kommen ja mit einem Wunsch und sagen, mein Bauch ist zu dick, meine Oberschenkel zu dick. Oder bei Männern ist es auch oft die Brust oder der Hals oder auch der Bauch und sagen, das ist meine Problemzone. Und ich muss mir die Patienten komplett anschauen, weil was für den Patient eine Problemzone ist. Und wenn man diese behandelt, verschiebt man manchmal auch die Proportion. Also man muss sich wirklich die Patienten komplett anschauen, muss deren Wünsche verstehen und dann erstmal ausführlich beraten und genau sagen, das kannst du erwarten hinterher, das ist möglich oder aber auch, das geht gar nicht. Diesen Wunsch kann ich dir gar nicht erfüllen, weil es ist kein Fett, sondern es ist vielleicht Muskulatur.
Ja, oder es gibt ja zum Beispiel auch den dicken Bierbauch beim Mann.
Genau.
Das ist das Fett dann.
Das ist das
innen.
Fett unten drunter, zwischen dem Bauchmuskel und den Organen. Und da haben die armen Männer leider gar keine andere Möglichkeit, als wirklich abzunehmen.
Ja. Also das heißt, die ästhetische Liposuktion findet immer zwischen der Haut und der Muskulatur statt.
Genau, das ist die Fettschicht.
Also all das, was ich so quetschen kann, mein Röllchen sozusagen, das kann ich sozusagen angehen und absaugen oder auch eine Reithose.
Ja.
Aber ich komme nicht unter den Bauchmuskel oder ich komme nicht unter andere.
Das ist lebensgefährlich, da darf man gar nichts machen.
Da kommen wir ja zum nächsten Thema, Sicherheit. Ich glaube, da spielt die OP-Technik eine wahnsinnige Rolle. Und die Rosenparkklinik ist ja wirklich Vorreiter gewesen, noch mit meinem Mann, Dr. Gerhard Sattler, für die ästhetische Liposuktion in sogenannter Tumeszenz-Lokalanästhesie. Was ist das also denn eigentlich?
Die Tumeszenz-Lokalanästhesie ist eine spezielle Betäubungsform, in dem eine spezielle Betäubungsflüssigkeit unter die Haut ins Fettgewebe infiltriert wird. Und diese Betäubungsflüssigkeit ist hauptsächlich Kochsalzlösung. In dieser Kochsalzlösung ist Betäubungsmittel enthalten, hoch verdünnt, zusätzlich noch ein bisschen Natriumbicarbonat, ein bisschen Cortison, ein bisschen Adrenalin. Und dieser Cocktail kommt unter die Haut ins Fettgewebe, in die Areale, die abgesaugt werden sollen. Und diese Flüssigkeit hat extrem viele Vorteile. Die bereitet mir das Gewebe zum Absaugen vor. Der Raum, in dem ich absauge, der wird erweitert, also ich habe mehr Platz. Es ist Adrenalin drin. Adrenalin macht eine Vasokonstriktion, das heißt, die Gefäße ziehen sich zusammen.
Also es blutet dann nicht.
Genau, ich habe viel weniger Probleme mit Blutergüssen. Der Patient ist zum Teil wach. Das muss man den Patienten erklären.
Ja, das hört
erklären.
Sich ja eigentlich ein bisschen
Ja, viele an. Sagen, ah, kriege ich keine Vollnarkose, ich will das alles gar nicht mitkriegen. Nein, es gibt eine Beruhigung. Ich sage den Patienten immer, sie sind leicht beschwipst, aber sie sind ansprechbar und sie können sich drehen, weil das der Patient mithelfen kann. Gibt mir ganz viele Vorteile. Wenn ich jetzt eine Reithose habe. Das macht ja keinen Sinn, wenn der Patient platt auf dem Rücken liegt, sondern ich muss ja um die Kurve kommen. Das heißt, er legt sich auf die Seite, sodass man wirklich alles dreidimensional wunderbar behandeln kann.
Das heißt, in der Rosenparkklinik sind die Patienten ganz sicher überwacht durch die Anästhesie, aber sie schlafen nicht.
Nein.
Sie kriegen sozusagen ein bisschen was zum Beruhigen, ein bisschen Schmerzmittel, sind überwacht über die Monitore, aber sind eigentlich in Lokalanästhesie mit Tumeszenz. Jetzt kann man ja darüber streiten, Birgit, wie viel man davon nimmt. Also ich glaube nämlich, dass es auch selbst in der Kollegen und unter den Ärztinnen Kollegen immer eine Diskussion.
Ja.
Also sag doch noch mal was über Mengen der Tumeszenz lokal an.
Natürlich darf man über ein gewisses Maß an Betäubungsmittel nicht hinausgehen. Die Betäubungsflüssigkeit oder das Betäubungsmittel in unserer Betäubungsflüssigkeit ist hoch verdünnt, 0,04%. Aber ich brauche, um einzelne Zonen absaugen zu können, auch eine gewisse Menge an dieser Betäubungsflüssigkeit. Wenn man
Weil die betäubt ja nicht nur, die macht ja das Fettgewebe auch weicher, oder?
Genau. Man kann es auch leichter aus dem Bindegewebsverband herauslösen. Aber man sollte natürlich über eine gewisse Menge nicht hinausgehen. Abhängig von Größe und Gewicht darf ich nicht eine größere Menge verwenden. Wir haben wirklich sehr, sehr viel Erfahrung auch mit größeren Mengen dieser Tumeszenz-Lokalanästhesie und die Patienten sind sicher. Die Patienten gehen hinterher zu Fuß auf ihr Zimmer und das wird ja auch nicht alles resorbiert, weil ein Großteil unserer Betäubungsflüssigkeit, ein kleiner Teil wird abgesaugt, aber ein Großteil läuft hinterher aus den Einstichlöchern.
Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Genau. Das ist nämlich ganz interessant, weil das ist ja eigentlich gut für den Patienten.
Genau.
Ja. Die Rosenparkklinik hat jetzt wirklich, um das nochmal abzuschließen, wirklich über 35.000 Fettabsaugungen mit viel Betäubungslösung gemacht. Wir müssen die Sicherheit haben, dass es euch gut geht bei der Behandlung und deshalb ist dies schon limitiert und damit ist auch die Fläche limitiert, die wir sicher absaugen können. Das heißt, manchmal ist die Diskussion ja schon da, dass die Patienten sagen, wie, sie machen mir jetzt nicht beide Oberschenkel auf einmal.
Ja, aber wenn man das dem Patient erklärt, es ist ja kein Notfall, den wir operieren. Und da sollte man dem Patienten auch kein Risiko aussetzen.
Es geht ja um die Sicherheit.
Es geht um die Sicherheit. Es geht erstens mal um ein schönes Ergebnis, natürlich. Aber der Patient, dem muss es ja gut gehen. Der soll sich während des Eingriffs wohlfühlen und auch hinterher. Und man darf auch nicht vergessen, es sind ja große Wundflächen, die ich produziere mit meiner Fettabsaugung. Das vergessen die Patienten. Die sehen von außen so einen kleinen Einschnitt, der ist 3 mm groß und denken, wenn der verheilt, das ist die Sache erledigt. Nein, die Wundfläche ist extrem groß und Wundheilung ist auch für den Körper eine Herausforderung, sodass man auch da den Patienten bremsen muss und sagen muss, nee, wenn das alles Ihre Wunschzonen sind, dann müssen wir das auf 2 Sitzungen machen.
Okay. Und Sie merken dann auch, das kann man im Beratungsgespräch besprechen.
Das ist das Allerwichtigste, dass die Patienten vorher genau wissen, was passiert, was ist sinnvoll, was kann ich machen, was kann ich erreichen.
Ja. Jetzt gibt es ja auch die mittlerweile große Patientengruppe der Lipödeme, die ein krankhaftes Fettgewebe haben und die häufig ja dann eine Mischung auch haben, noch mit einer Adipositas verknüpft. Und man muss wirklich sagen, dazu haben wir ein extra Podcast geplant mit einem meiner Kollegen, dem Dr. Oliver Weyrich, der ganz viele Lipödeme behandelt hat in der Rosenparkklinik und super erfahren ist. Aber zu guter Letzt, man muss sagen, auch du, liebe Birgit, also du hast ganz viele Lipödeme auch in deinem Leben abgesaugt.
Ja, die Übergänge sind fließend.
Und vielleicht ein Satz hierzu, um ein gutes Ergebnis auch beim Lipödem mit sicherem Ergebnis für die Patienten zu bekommen, braucht man diese Tumeszenz, Lokalanästhesie und zwar in großer Menge.
Ja.
Alles Weitere zum Lipödem bespreche ich dann mit deinem Kollegen Oliver. Genau. Jetzt kannst du mir mal sagen, welche Areale so besonders gefragt sind in der ästhetischen Liposuktion? Kann ich das jetzt vom Hals bis zum Knöchel machen oder kann ich nicht machen?
Rein theoretisch schon.
Okay.
Rein theoretisch schon. Aber deswegen macht es auch keinen Sinn, wenn die Patienten Bilder schicken. Ich muss das Gewebe anfassen. Ich muss überprüfen, wie dick ist die Fettschicht. Ich kann vom Hals bis zur Fessel alles absaugen, aber die Fettschicht muss einfach dick genug sein. Weil wenn die Fettschicht zu dünn ist, muss ich so das letzte bisschen Fett unter der Haut abknabbern und das wird kein schönes Ergebnis. Oft habe ich die Diskussion mit den Frauen, die gerne schlankere Waden hätten. Und da ist es ganz wichtig, dass ich mir dass ich das Areal anfassen kann, weil das ist meistens Muskulatur.
Also man kann es auf dem Bild nicht sehen, was ist Muskel und was ist Fett.
Genau, und man muss.
Man kann ja nur das Fett.
Ja, und genauso auch an den Oberarmen. Da muss ich gucken, da kann man ganz genau trennen, wo hört die Fettschicht auf, wo fängt der Muskel an. Und dann kann ich dem Patienten auch zeigen, der kann dann auch selber mal überprüfen, der lernt es dann bei mir, was kann ich erreichen, was ist Fett, was bleibt übrig. Und man kann so eigentlich pauschal sagen, dass man eine Fettschicht reduzieren kann zwischen 50% und 70%. Und in den meisten Fällen gelingen wirklich die 70%. Aber es ist auch wichtig, dass eine Fettschicht unter der Haut stehen bleibt, die dann dafür sorgt, dass das
Hautbild, so ganz klein,
dass das Hautbild hinterher auch schön gleichmäßig und regelmäßig
ist. Ja, also da muss man sagen, da haben wir beide viel Erfahrung mit Körperhaut im Alterungsprozess.
Ja.
Und wenn diese letzte kleine Fettschicht wirklich mit abgesaugt ist, sieht das vielleicht in jungen Jahren noch schön aus, wenn dann aber die Elastose, sprich die elastischen Fasern im Alterungsprozess weggehen, dann sieht die Haut ganz schlimm aus. Und deshalb wissen wir nach so vielen Jahren Erfahrung, wie viel wir machen können und auch nicht sollten. Nicht mehr.
Genau.
Ja. Jetzt, wenn so eine Patientin kommt in die Rosenparkklinik, wie läuft das denn ab? Ist die kommt dann einfach in den OP spaziert oder wie lange muss die bleiben? Was ist das für ein Aufwand für den Patienten?
Also OP-Zeit plane ich immer circa 4 Stunden ein.
So lange?
Das ist der komplette Ablauf zwischen rein und wieder raus aus dem OP. Und die Vorbereitung und die Nachbereitung, die nimmt doch relativ viel Zeit ein. Wir gehen zuerst vor den Spiegel zusammen, malen die Zonen an, die gewünscht sind. Die Patientin hat auch Mitspracherecht.
Unbedingt.
Unbedingt, weil wir haben es aber vorher ganz ausführlich besprochen. Das wird angezeichnet, es wird fotografiert. Das ist ganz wichtig. Die Bilder, die Vorherbilder, die Ausgangsbilder, die Patienten haben am nächsten Tag schon vergessen, wie sie aussehen.
Ich weiß.
Und dann
geht ganz schnell.
Bekommen sie einen venösen Zugang. Und über diesen venösen Zugang gibt es erstmal eine Beruhigung. Weil alle Patienten, auch wenn sie wirklich es wollen, sind sehr aufgeregt und sehr nervös.
Ja,
das ist ganz normal. Kriegen erstmal eine Beruhigung und erst dann geht es los mit lauter kleinen Betäubungsquaddeln. Und über diese Vorbetäubung wird dann langsam diese Tumeszenz-Lokalanästhesie infiltriert. Und bis das alles so schön betäubt ist, wie ich das haben möchte, ist schon mal eine Stunde rum. Dann braucht man eine gewisse Zeit, bis sich die Flüssigkeit verteilt hat. Und dann geht's ans Absaugen. Und fürs Absaugen braucht man nochmal so eine 1,5 bis 2 Stunden, je nachdem, wie viel Zonen behandelt
werden. Also die eigentliche OP. Also das eine ist die Flüssigkeit rein zum Vorbereiten und Betäuben. Und die eigentliche OP-Zeit ist so um die 1,5 Stunden.
Genau, die reine Absaugung.
Ja. Und in der Zeit ist der Patient wach, aber der Anästhesist hilft ihm, wenn es irgendwo zwicken sollte.
Auch da hat der Patient Mitspracherecht. Der sagt dann, oh, jetzt wird's aber blöd. Und dann kann man über die Vene ein bisschen was nachgeben. Was der Patient halt spürt, ist, am Anfang brennt die Flüssigkeit so ein bisschen. Die drückt, klar, die gehört da ja nicht hin. Das
ist ja Gewicht.
Das ist ja, genau, da ist ja was da nicht hingehört. Und da helfen unsere Anästhesisten sehr gut und unterstützen den Patienten. Und beim Absaugen ist es so, dass der Patient sich ja drehen muss. Also er döst immer so ein bisschen weg und dann wecken wir ihn wieder und dann dreht er sich, dann kriegt er wieder ein Kommando zum Drehen und wie er sich lagern soll und dann wird weiter abgesaugt.
So, und dann bist du fertig mit der Absaugung und dann ist der Patient ja wach. Und was passiert dann?
Die Einstichlöcherchen, die wirklich nur 3 bis 5 Millimeter groß sind, werden mit dem Pflaster versorgt. Und er bekommt ein Mieder angezogen, abhängig von der Region, die behandelt wurde. Und unter dieses Mieder müssen so windelähnliche Vorlagen gewickelt werden. Weil die Betäubungsflüssigkeit wird nur zum kleinen Teil abgesaugt. Und der größte Teil dieser Betäubungsflüssigkeit ist nach dem Eingriff noch in den Arealen verschwunden und läuft hinterher aus den Einstichlöcherchen heraus. Und das ist immer sehr beeindruckend für die Patienten, weil da kommt eine große Menge einer rosaroten Flüssigkeit rausgelaufen. Rosarot deshalb, weil auch Blut mit nach draußen transportiert wird.
Okay, also ein potenzieller Bluterguss wird sozusagen durch diese offene Drainage ausgespült.
Ja.
Und manche Patienten sind ja nicht so einfach mit so blutig aussehenden Flüssigkeiten, aber das ist gut zu meistern für
das
jeden.
Das ist gut zu meistern. Ja. Ich empfehle den Patienten immer, gerade wenn sie das erste Mal zu uns kommen, sich eine Übernachtung zu gönnen. Weil bei uns im Haus hat man das Rundum-Sorglos-Paket. Die Patienten haben Unterstützung, wenn diese Windeln gewechselt werden müssen, weil die Flüssigkeit läuft sehr stark raus. Manchmal dauert es nur eine halbe Stunde, dann ist es schon bis in die Schuhe gelaufen, wenn man die Beine pitschnass, rosarot, blutig. Und wenn ich das vorher beim Beratungsgespräch erkläre, dann können die sich das nicht so vorstellen. Die stehen dann, ich mache auch immer, wenn ich denke, jetzt bin ich fertig, lasse ich die Patienten aufstehen und gucke mir das im Stehen an, ob mir das so gefällt. Und dann gucken die Patienten immer schon mal so an sich runter und sagen, aha, so sieht das aus, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Und wenn sie dann verpackt sind, schön Mieder anhaben, dann sieht die Welt auch für den Patienten wieder deutlich besser aus.
Das heißt, der Patient spaziert in den OP-Saal rein und spaziert auch
wieder
in den
raus.
Das ist ja toll.
Genau.
Für so eine große Behandlung.
Ja. Ja.
Sag doch mal so, wie viel Menge Fett kann man so absaugen oder was ist so normal in der ästhetischen?
Das fragen die Patienten mich auch immer, aber normal gibt's eigentlich nicht. Das ist halt schon abhängig vom Areal und wie viel Fett ist da?
Vom Typ Mensch
und wie viel Fett habe ich da überhaupt? Es ist klar, dass ich aus dem Hals nur wenige Milliliter raushole und manchmal hast du einen Bauch, da kommt teilweise bis zu 5 Liter Fett, kannst du absaugen. Früher hat man im Internet immer gelesen, man darf nicht mehr wie 4 Liter Fett absaugen. Aber gerade auch bei unseren Lipödem-Patienten kommt man sehr schnell auch auf mehr, einfach weil so viel Fett vorhanden ist.
Ja. Aber das ist doch toll, dass man das wirklich ganz individuell anpassen kann.
Muss man, natürlich.
So, und dann gehen die sozusagen auf ihr Zimmer in der Rosenparkklinik und könnten theoretisch aber auch nach ein paar Stunden Überwachung nach Hause gehen, wenn sie das möchten. Da müssen sie abgeholt werden.
Genau,
natürlich.
Ja. Also man bekommt ja beruhigende Medikamente.
Und
danach darf man nicht Auto fahren.
Und aber die bleiben, die werden sozusagen über Nacht mit einem schönen Abendessen und so betreut.
Genau.
Und die Krankenschwester über Nacht, die legt sie auch immer wieder trocken.
Genau.
Und motiviert sie zum Spazierengehen.
Ja. Ja? Wichtig und auch ein großer Vorteil unserer örtlichen Betäubung ist, dass die Patienten sich einmal während der Operation bewegen, aber auch hinterher bewegen sollen. Durch die Bewegung wird die Betäubungsflüssigkeit auch leichter ausgeschieden. Und wir haben ein deutlich geringeres Thromboserisiko nach dem Eingriff in örtlicher Betäubung. Bewegung ist die beste Thromboseprophylaxe und den Patienten tut das auch gut.
Ja.
Wir haben einen wunderschönen Garten in der Rosenparkklinik und die Patienten genießen das, wenn sie da durch den Garten spazieren können.
Ja, das ist ja schon beeindruckend, wenn man sich vorstellt, man saugt da literweise Fett ab unter der Haut, hat eine eigentlich flächige Wunde und dann geht man spazieren im Garten. Und das geht immer.
Das geht immer, denn man hat auch hinterher keinen Wundschmerz. Auch wieder da der Vorteil unserer Betäubungsflüssigkeit, die hängt ja da noch mehrere Tage im Gewebe. Bei einer Vollnarkose wache ich auf, habe aber im OP-Gebiet keine Betäubung mehr. Und hier die Betäubung, die ist ja noch mehrere Tage nach OP-Ende im Gewebe, sodass man hinterher wirklich nur Muskelkater-ähnliche Beschwerden, so ein Ziehen zu erwarten hat. Und wenn es blöd wird, kann man auch mal eine Ibuprofen einnehmen.
Also das heißt, diese Magic Tumescence, Lokalanästhesie, nennen wir sie mal so,
ist
eigentlich Schlüssel auch für den guten OP-Erfolg und für das Wohlbefinden des Patienten danach.
Eindeutig.
Jetzt bin ich trotzdem eine Patientin und bin total ängstlich.
Ja.
was mache ich denn da? Mit wem kann ich denn sprechen? Kann ich dann nochmal anrufen oder so?
Unbedingt, unbedingt.
Darf ich auch zum zweiten Gespräch nochmal kommen?
Ganz sicher. Das ist ganz wichtig, weil beim ersten Gespräch
ist man ja aufgeregt.
Hört nicht was ich ganz toll finde, ist, dass viele Leute zu zweit kommen. Ja. Weil was der eine hört, hat der andere nicht mitgekriegt oder wie war das nochmal? Und die fahren dann nach Hause gemeinsam und reden dann darüber und dann ploppen auch immer nochmal Fragen auf. Und wichtig ist einfach, dass der Patient das verstanden hat und dass er weiß, was passiert, dass er auch alle Fragen loswerden durfte. Viele kommen auch mit dem Fragenkatalog, haben dann so eine Liste und da merkt man dann auch mal, was im Internet teilweise für Mist steht.
Genau, da steht.
Ich habe aber gelesen, dass das so und so sein muss und ich denke, oh, wo gibt es denn sowas?
Es gibt ja immer noch die Frage, ja, vor einer ästhetischen Fettabsaugung musst du erstmal Gewicht abnehmen.
Und das ist der große Fehler.
Das ist doch falsch,
das
oder?
Das ist falsch, weil ich sage immer, es ist leichter, eine große pralle Fettzelle abzusaugen, wie eine dünne kleine.
Dünn gehungerte.
Wenn du abnimmst, verkleinern sich ja nur die Fettzellen. Und die Zahl der Fettzellen bleibt ja gleich. Und ich habe dann abgenommen, sauge ab und dann wird es die Sache erledigt. Es bleibt aber mehr Fett drin und dann nehmen sie wieder zu und dann ist das Ergebnis eigentlich nicht so nachhaltig.
Ja, aber das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, den sollten wir nochmal besser beleuchten jetzt. Und zwar, kommt das Fett denn wieder an der Stelle? Du hast eben gesagt, du hast die Anzahl der Fettzellen an der Stelle dann reduziert. Heißt das, ich bin dann, ich sag mal, proportional besser, vielleicht auch schlanker. Erste Frage, sehe ich was auf der Waage? Und zweite Frage ist, kann ich alles essen danach?
Das wäre schön. Also man auf der Waage sieht man nicht viel. Man sieht im Spiegelbild, viele Patienten haben auch 1, 2, 3 Kleidergrößen weniger. Aber auf der Waage macht das nicht so viel aus.
Fett ist leichter.
Weil Fett ja leichter ist. Also Fett ist nicht so schwer wie Wasser oder es ist deutlich leichter. Und wichtig ist einfach das Spiegelbild, dass das besser wird. So eine kleine gemeine Fettzelle kann von Stecknadelkopfgröße auf Bohnengröße wachsen. Also ich reduziere die Zahl der Fettzellen, aber die verbliebenen Fettzellen können wieder größer werden. Also das heißt, man muss generell auf sein Gewicht aufpassen und was aber dann auch leichter fällt. Wenn man Fett entnommen hat, ist es leichter, nachher das Gewicht zu halten, weil der Körper sich ja nicht mehr um dieses überflüssige Fett kümmern muss.
Naja, gut, die Patienten sind sicher auch motiviert,
sehr,
oder?
Sehr.
Sie haben jetzt auch Geld ausgegeben dafür, dass die Proportion stimmt
sehr.
Und die sind vielleicht auch, können besser Sport machen oder das, fühlen deswegen, sich einfach so viel wohler.
Deswegen macht es ja auch manchmal Sinn, jemanden, der dick ist, der einen dicken Bauch hat, diesen Bauch zu reduzieren, diesen Bauch abzusaugen, weil die sagen, oh, ich kann keine Schuhe mehr zubinden, ich kann mich nicht richtig bewegen, ich komme keine Treppen mehr hoch. Und denen ermöglicht man dann hinterher wieder Sport zu machen. Die haben auch wieder Spaß am Sport, weil die merken, was passiert. Weil der Bauch, der vorher behindert hat, den man auch nicht beeinflussen konnte, der ist weg.
Toll. Jetzt sagst du doch mal einen letzten Satz nochmal. Wie lange dauert denn so eine Abheilung? Und wann würdest du, wenn du jetzt zum Beispiel den Oberschenkel optimal machen willst und brauchst 2 Sitzungen dafür, 2 OPs, wie weit ist der Abstand? Also wann ist der Patient wieder fit und wann kann er wiederkommen für die zweite Behandlung?
Also ich sage immer, Bikini-Badeanzugfähig oder Badehosenfähig ist jemand nach 4 Wochen wieder. Das Mieder wird ja hinterher bis zu 4 Wochen getragen. Und wenn man das Mieder aus hat, kann man am Strand entlanglaufen, ohne dass jemand sieht, dass was abgesaugt wurde. Die Blutergüsse sind weg. Aber man hat nach 4 Wochen auch immer mal noch eine Schwellungsneigung. Und wir haben ja schon die Größe der Wundfläche angesprochen. Und bis das Endergebnis sichtbar ist, gehen mindestens 1/3 Jahr bis 1 Jahr ins Land. Und so lange sind auch noch Veränderungen, Verbesserungen zu erwarten. Aber fit, wenn ich jetzt einen Bürojob habe, kann ich nach einer Woche, wenn die Flüssigkeit rausgelaufen ist, kann ich nach einer Woche auch wieder arbeiten gehen.
Das ist ja toll. Und es sind die Patienten wirklich immer nach einer Übernachtung auch in der Lage, nach Hause zu gehen?
Ja.
Liebe Birgit, es wird Zeit für unsere Rubrik, die da heißt Mythos oder Medizin.
Mythos oder Medizin.
Wir haben es eben schon so ein bisschen angesprochen, aber jetzt kommt der Satz nochmal. Nach einer Fettabsaugung kann man essen, was man will, weil das Fett weg ist. Mythos oder Realität?
Mythos.
Mythos, ja. Komplett, ja. Also da muss man sagen, man muss immer auf sich aufpassen. Aber das wissen wir sowieso.
Ja.
Wir haben jetzt wirklich wieder was gelernt. Die ästhetische Fettabsaugung ist wirklich für die proportionale Veränderung der Fettverteilung im Körper geeignet. Es hat nicht so viel mit Gewicht zu tun. Es geht einfach darum, wie viele Fettzellen in welcher Region sind. Und das ist ja uns genetisch in die Wiege gelegt. Da kann man gar nichts dafür. Und deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, eine ästhetische Liposuktion kann dieses Verhältnis verbessern
und die Körperform harmonisieren
in der sogenannten Tumeszenz-Lokalanästhesie-Methode, einer sehr, sehr sicheren Methode. Kann das Fett eigentlich dann woanders wiederkommen?
Auch das hängt vom Gewichtsmanagement ab. Also wenn man zu viel Kalorien zufügt, muss man natürlich, das muss ja irgendwo hin. Und wenn die Fettzellen an den Hauptanlagerungsstellen, die man vorher abgesaugt hat, alle groß sind, dann muss sich der Körper eine Ausweichzone suchen. Also es geht da nicht um 1-2 Kilochen, die Gewichtsschwankungen, die wir Frauen alle haben, sondern es geht dann wirklich um eine Gewichtszunahme von deutlich mehr. Aber dann kann es zu einer Umverteilung kommen.
Ja, also das heißt, dann werden einfach andere Fettzellen auch dicker.
Dicker, genau.
Die wir vorher nicht so als Problemzone gesehen haben.
Eine Zufuhr an zu viel Kalorien, das muss halt irgendwo hin.
Ja. Jetzt sag doch vielleicht noch was zum Alter der Patientin, Birgit. Weil wir haben gesagt, es ist ein genetisches Thema eigentlich. Wir beide wissen, es kommt manchmal Mutter, Tochter, ja. Aber es gibt ja Menschen, die, also gerade junge Menschen, die sich das auch gar nicht leisten können, da muss man auch ehrlich sein, und die dann erst später kommen, nach Schwangerschaften oder so. Was war denn für dich die jüngste Patientin und was war die älteste Patientin?
Von 18 bis 80 ist wirklich
bis 80.
Ja. Der Patient oder die Patientin muss natürlich gesund sein. Und wenn der Wunsch besteht und ein dicker Bauch ist und der reduziert werden soll, ist es überhaupt kein Problem. Wichtig ist einfach, der Patient muss gesund sein. Und natürlich ist das Gewebe eines 80-Jährigen nicht mehr so knackig wie bei 30. Also da muss man dann auch im Ergebnis Abstriche machen. Aber man hilft den Patienten schon sehr, indem man auch das behandelt und reduziert.
Ja, du sagst immer der Bauch, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch die Oberschenkelinnenseiten gerade für das Gangbild im Alterungsprozess ein Riesenthema sein können. Ja. Und manchmal reicht es, wenn man die absaugt, dann läuft man wieder gerade und nicht irgendwo um die Beine rum.
Ich habe ganz viele Patienten, die haben auch Knieprobleme, weil sie eben um ihre Fettpolster drum rumlaufen müssen. Und man hilft denen wirklich sehr, wenn sie wieder gerade laufen können, die Haut nicht mehr beansprucht wird. Viele Frauen müssen Radlerhosen unter Röcke tragen, weil dann da das Gewebe durch das Reiben oder durch Schwitzen im Sommer kaputt geht. Und diese Probleme löst man alle mit einer Fettabsaugung.
Das hat sicher noch niemand gehört, muss man sagen, dass das wirklich so eine Erleichterung ist für viele.
Aber es ist für viele Frauen auch wirklich ein
Problem. Also das ganze Körpergefühl wird besser.
Unbedingt.
Was sind denn so die typischen Missverständnisse? Kommen ja sicher auch Patienten, wo du sagst, nee, das geht jetzt nicht.
Genau. Also ich sage immer, man kann aus einer Ente keinen Schwan machen. Man kann einfach das Körperbild der Patienten verbessern. Und der Patient muss, bevor er sich für sowas entscheidet, verstehen, was für ihn machbar ist. Wir haben es vorhin schon angesprochen, die Waden sind für viele Frauen ein Thema. Und ich lasse mich da nicht zu irgendwas hinreißen, sondern ich sage, das wird nichts, es wird nicht schön, die Haut wird uneben und sie werden es bereuen. Und manche Patienten haben auch einen Anspruch an das Gewebe, das lässt sich gar nicht erfüllen. Weil man muss auch eine gewisse Voraussetzungen mitbringen, damit dann hinterher auch das glatt und straff wird.
Ja, ich sehe schon, die Beratung ist wirklich ganz essentiell.
Ganz essentiell.
Und die Rosenpark-Klinik hat ja Patienten wirklich aus ganz Deutschland, muss man sagen.
Nicht nur aus Deutschland.
Schon auch aus dem Ausland.
Ja.
Und da ist es ist so wichtig, die Haut anzufassen. Ja. Weil nur dann kann man auch beurteilen, ob das Hautbild nach einer Liposuktion gut wird.
Was auch so ein Thema ist Zellulite.
Klar.
Und Zellulite oder Zellulite lässt sich durch Fettabsaugen nicht verändern, nicht verbessern, weil die Zellulite spielt sich im Hautniveau etwas weiter oben ab und abgesaugt wird in der Tiefe. Aber es gibt Möglichkeiten, wenn jetzt tiefere Einsenkungen sind, nach einer Fettabsaugung diese Einsenkung zum Beispiel mit Eigenfett aufzufüllen und dann kriege ich auf diese Weise ein gleichmäßiges Hautbild. Ja,
also du sagst, wir kümmern uns oder du kümmerst dich
natürlich
um deine Patienten, bis es optimal ist.
Ja, ja.
Gibt es denn wirklich eine mögliche Alternative zur ästhetischen Fettabsaugung? Also wenn jetzt jemand sagt, das war jetzt toll, was sie mir alles erzählt hat, die Birgit oder die Frau Dr. Buchsmeier, aber ich traue mich das jetzt nicht. So jetzt gerade in aller Munde GLP-1, ist das eine Alternative?
Bedingt. Weil die Problemzonen, man nimmt ja dann insgesamt ab. Und die Problemzonen bleiben ja übrig.
Also die Proportion bleibt. Also genau, muss man sagen, es ist eigentlich keine Alternative. Nein. Es wird eine Gewichtsreduktion, aber
die insgesamt und das Missverhältnis bleibt bestehen. Dann gibt's ja noch die Kryolipolyse, wo Fettgewebe eingefroren werden kann. Auch das ist nur ein kleines Areal, was behandelt werden kann. Und bei einer Fettabsaugung kann ich modellieren, kann ich Übergänge gestalten. Und bei einer Kryolipolyse ist es nicht möglich, weil ich habe nur ein Handstück und nur das, was in dieses Handstück eingesaugt werden kann und eingefroren werden kann, kann sich dann auch verschlanken. Also ich habe keine Übergänge, ich kann nicht so ein schönes Bild herstellen wie mit einer Fettabsaugung.
Das heißt, du bist ja eine richtige Künstlerin.
Ja.
Ja. Das macht auch Spaß. Das sehe ich auf alle Fälle. Jetzt muss ich doch noch eine letzte Frage, weil das die zuhören, euch alle super interessiert ist. Birgit, was kostet so eine Fettabsaugung?
Das hängt davon ab, wie groß das Areal ist, wie viel Zonen gemacht werden. Und man kann sagen, zwischen 7.000 und 8.000 Euro muss man rechnen für eine große Liposuktion.
Ja. Und was kann man schon sagen, dass in der Rosenpark-Klinik auch große Liposuktionen angeboten werden?
Ja, selbstverständlich.
Es gibt ja viele Anbieter, die machen, ich sag mal, halb so viel in einer Sitzung wie die Rosenpark-Klinik.
Ja, ja.
Die kosten dann natürlich auch weniger, aber dann muss man eben viermal kommen oder ist man wieder beim gleichen.
Und es ist halt wichtig, auch benachbarte Areale zu behandeln, weil dann kann ich das zusammen modellieren und dann kriege ich damit auch ein schöneres Ergebnis hin.
Ja, Birgit, und ist denn eigentlich eine Fettabsaugung jetzt wirklich nur was für Frauen oder kommen auch Männer?
Natürlich nicht. Die Anzahl an Männern ist geringer wie die Anzahl an Frauen. Aber auch Männer haben Problemzonen. Bei denen ist es häufiger der Bauch, die Hüften, aber auch die Brust spielt für viele Männer eine große Rolle. Die sagen im T-Shirt, das stört mich, oder in der Badehose. Und auch die kann man mithilfe einer Fettabsaugung sehr gut reduzieren.
Das hört sich ja super an. Und was ist mit dem Doppelkinn? Das haben Männer ja auch viel.
Ja.
Wird das was oder hängt dann?
Nein, das wird sehr gut, weil beim Doppelkinn ist es ja so, hinterher braucht die Haut ja eigentlich mehr Platz. Und wenn man das sehr schön absaugt und hinterher auch eine entsprechende Kompression macht, legt sich die Haut gerade am Doppelkinn wunderbar an.
Was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt so viel absauge? Also zum Beispiel Männer haben ja auch eine ziemlich dicke Haut, das ist vielleicht nicht so ein Problem. Aber ich habe jetzt eine Frau, die hat wirklich 3 Kinder bekommen, hat ein Bäuchlein, wir saugen sie ab, hat ein schlechtes Bindegewebe, immer schon ein bisschen Zellulite-Neigung. Was macht denn dann die Haut,
Die Haut hat durch die Wundheilung eine sehr gute Tendenz zu schrumpfen und sich zu straffen. Natürlich ist es manchmal so, dass dann da noch Hilfsmittel nötig werden. Wir haben in der Rosenpark-Klinik den Luxus und können sogar 2 Straffungsmethoden anbieten, die direkt im Anschluss an die Fettabsaugung durchgeführt werden. Das ist einmal Body Tight, da wird mit Radiofrequenz die Hautunterseite erwärmt und über diese Erwärmung kann sich die Haut noch besser zusammenziehen und straffen. Oder das Renuvion. Hier wird Heliumgas unter die Haut infundiert und dieses Heliumgas mit Hilfe von Plasma erwärmt. Also auch hier Erwärmung der Hautunterseite, Erwärmung der Bindegewebsfasern und dadurch wird die Straffung erreicht.
Das ist sozusagen ein Booster für die Wundheilung.
Ja, Ja.
Ja, also das hört sich ja toll an. Das heißt, auch das würde man schon voraussehen können, ja, im Beratungsgespräch, ja, weil, ja, du nach dem, ja, Anfassen des Gewebes, ja, entscheiden kannst, ja, die Patientin braucht wahrscheinlich ein bisschen, ja, Zusatzenergiequelle, ja, sage,
genau,
ich mal.
Genau.
Was dann am Ende, ja, der OP, also du hast fertig abgesaugt und dann wird nochmal etwas Zeit, ja, investiert und eben auch dieses Gerät, das noch mehr Schrumpfung der Haut macht.
Genau. Eine ganz besondere Zone sind die Oberarme. Also da ist es so, dass die Haut manchmal sich nicht, je nachdem wie groß das Fettpolster ist, dass die Haut sich nicht so wieder anlegen kann. Und mit diesen zwei Möglichkeiten kann man wirklich auch oft eine Hautstraffung, indem die Haut weggeschnitten wird, kann man verhindern.
Ja.
Es dauert also ein bisschen, weil durch die Erwärmung habe ich eine verzögerte Wundheilung und es ist nicht sofort glatt und straff, sondern da muss der Patient ein bisschen Geduld haben, aber das Ergebnis ist wirklich beeindruckend.
Das heißt für mich, in einer bei einer ästhetischen Liposuktion, wo jetzt nicht exorbitant viel Gewicht im Spiel ist, können wir eigentlich mit solchen Geräten, ja, einer Straffungs-OP, also einer, ja, Schnitt-OP, ja, die können wir umgehen.
Ja.
Und alles bleibt in einer OP.
Ja, genau.
Aber es gibt natürlich auch den Fall, wo einfach ganz viel Haut übrig ist. Zum Beispiel die ganzen, die jetzt 40 Kilo, 50 Kilo abgenommen haben. Abnehmen hat ja nichts mit Schrumpfung von Haut zu tun. Die Haut wird schlaff, die hängt. Und diese Haut gilt es dann meistens doch auch operativ zu entfernen. Und dafür machen wir einen anderen Podcast mit meinem plastischen Chirurgen natürlich. Das werden wir in einer anderen Folge bearbeiten. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass diese Beratung ausführlichst ist, dass man sich wohlfühlt bei der Beratung als Patient auch und dass man alle Fragen stellen kann. So, liebe Birgit, jetzt habe ich zum Abschluss noch mal 2, 3 Fragen an dich. Ich finde es super spannend und ich glaube, wir könnten noch eine, ja, Stunde reden, locker. Ja. Jetzt geht's mal nur um dich. Wie viele Absaugungen, sag ganz schnell eine Zahl, hast du in den letzten 27 Jahren in der Rosenparkklinik, obwohl du vorher schon abgesaugt hast,
also gemacht? Ich habe es mal so kurz überschlagen, es sind über 6.000 Stück.
Wow, da bist du sicher eine der europäisch Führenden auf alle Fälle. 6.000 muss man erstmal hinkriegen. Und wenn du so zurückblickst, was war einer der schönsten Momente in deiner Arbeit? Und was ist dir immer im Kopf geblieben, was dich dann weiter motiviert, so weiterzumachen?
Es gibt nicht nur einen schönen Moment, sondern es gibt viele schöne Momente. Ich habe viele tolle Menschen kennengelernt. Und schön ist es dann, wenn man dann am nächsten Tag die Patienten visitiert, sie anschaut und sie einem um den Hals fallen und sagen, boah, jetzt habe ich mich so lange gequält und jetzt ist das endlich weg. Und schon am nächsten Tag glücklich sind mit ihrer neuen Figur, obwohl da immer noch ein bisschen Flüssigkeit drin ist und so. Und das ist, das motiviert einen auch immer wieder aufs Neue, dann die Patienten zu behandeln oder da eine schöne Körperform zu gestalten.
Ja, also du machst Patienten glücklich mit Fettabsaugung.
Ich denke schon.
Das macht dich auch glücklich.
Mich auch, genau.
Das
mich
ist
auch.
Ganz toll. Ja. Das ist ganz toll. So, bevor wir zum Ende kommen, Zeit für unsere nächste Rubrik. Frag Dr. Sattler.
Frag Dr. Sattler.
In jeder Folge möchten wir auch eure Fragen beantworten. Die Community kann uns erreichen, ehrlich, direkt, anonym, wie ihr es wollt, entweder über Instagram oder über E-Mails oder geht auf unsere Webpage rosenparkklinik.de. Wir werden ganz sicher eure Fragen beantworten und möchten, dass ihr so viel wie möglich auch mitnehmt hier von unserem Rosenparkklinik Podcast, weil wir möchten aufklären und wir möchten wirklich an eurer Seite sein. Okay, und jetzt haben wir hier schon die erste Zuschauerfrage von Steffi. Ich lese sie euch vor. Ich mache regelmäßig Sport, habe aber am Unterbauch seit Jahren ein hartnäckiges Fettpolster. Ist das ein Fall für eine Liposuktion oder eher nicht?
Genau das ist der Einsatz für eine Liposuktion.
Steffi, ja, das ist für dich wirklich der Weg.
Ja.
Investiere etwas Geld, 4 Stunden und dann ist es für immer weg.
Genau. Ja.
Das ist vielleicht sehr platt gesagt, aber, ja, aber so ist die Wahrheit.
Aber ja, es ist die Wahrheit, ja.
So, also wenn du noch Fragen hast, bitte schicke Fragen. Ich bin da und auch Frau Dr. Buchsmeier ist, genau, da. Wir beantworten, ja, alles.
Sehr gerne.
Liebe Birgit, ich freue mich wirklich sehr, dass du heute mein Gast warst. Du hast die 2. Folge The Beauty Doctors, den Rosenparkklinik-Podcast, wirklich geschmückt und auch mit ganz viel Inhalt vollgepackt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin mir sicher, dass auch unsere Zuhörer ganz viel mitnehmen können.
Das hoffe ich und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte.
Also ich danke dir ganz doll und ich hoffe, wir sehen dich hier nochmal wieder.
Sehr, sehr gerne.
Ja. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere doch einfach auf deiner Lieblingsplattform den Rosenparkklinik Podcast The Beauty Doctors mit mir, mit Frau Dr. Sonja Sattler. Ich freue mich auf euch. Wir werden noch viele weitere Themen bearbeiten. Bis dahin, alles Gute.
The Beauty Doctors.
The Beauty Doctors. Der Rosenparkklinik Podcast mit Dr. Sonja Sattler.
The Beauty Doctors.